Ja, heute ist Palmsonntag und das hier ist die ganze Bühnendeko, die fällt heute etwas mau aus, aber zumindest für euch zu Hause am Bildschirm habe ich mal so einen digitalen Palmenwald mitgebracht. Ich hülle mich jetzt hier mal so schön in Palmen ein, aber damit ihr mich jetzt ein bisschen besser sehen könnt, schiebe ich das Ganze mal zur Seite. So, besser. Ja, wenn ich so die ganzen Palmen sehe, werde ich ein bisschen, ich sehe die auch hier vorne, werde ich ein bisschen wehmütig, weil ohne Corona wäre ich die Woche eigentlich mit meinen Pastorenkollegen aus dem Westbund in Portugal gewesen. Zum Surfen, also schön unter Palmen, also Surfen mit E und V, nicht mit U und F. Das war natürlich eine Dienstreise, wäre eine gewesen, wo wir einigen Gemeinden in Portugal gedient hätten, für sie gebetet hätten, dort gepredigt hätten, Gottesdienste gefeiert hätten. Ein bisschen Wellensurfen wäre natürlich auch dabei gewesen. Ist ja ein schöner Spaß, meine etwas wohlbeleibteren Pastorenkollegen im engen Nylon-Anzug zu sehen, wie sie sich da am Strand mit Aufwärmübungen beschäftigen. Der Spaß darf natürlich nicht fehlen, aber naja, mussten wir verschieben, vielleicht wird es im Herbst was. Jetzt müssen wir uns mit den Palmen hier vom Palmsonntag begnügen. Ja, was hat es mit dem Palmsonntag auf sich? Der Palmsonntag ist jedes Jahr ja eine Woche, einen Sonntag vor dem Ostersonntag. Und leitet die Karwoche ein, also mit Gründonnerstag, wo das letzte Abendmahl gefeiert wurde von Jesus und seinen Jüngern, mit Karfreitag, wo Jesus dann gekreuzigt wurde. Und richtiger Feiertag ist der Palmsonntag eigentlich nicht in Deutschland. Also in manchen Regionen gibt es manche Bräuche wie den Palmesel oder den Palmhasen. Also zum Beispiel der Palmhase bringt dann auch als kleines Vorgeschmäckle auf den Osterhasen schon mal ein kleines Geschenk vorbei. Aber wenn du den Palmhasen nicht kennst, ist nicht schlimm. Ich kenne ihn auch nicht, habe ich noch nie von gehört. Ist, glaube ich, nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir an Palmsonntag diese Begebenheit aus der Bibel feiern, weswegen dieser Palmsonntag auch im Kirchenjahr aufgenommen wurde. Das ist nur eine sehr knappe Geschichte, eigentlich eher eine Begebenheit, aber ich glaube doch von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Die kommt immerhin in allen vier Evangelien, also in allen vier Berichten über Jesus vor. Da gibt es immer ein paar kleine Unterschiede in den Erzählungen, je nachdem, wo der Autor den Schwerpunkt drauf legt. Ich lese euch heute die Geschichte aus dem Johannesevangelium vor. Also, ich habe sie euch mitgebracht, könnt ihr hier vorne direkt mitlesen. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen, in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nichts zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Diese Worte erfüllten sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Jesus war an dem besagten Palmsonntag also auf dem Weg nach Jerusalem. Einen Tag zuvor war er in dem kleinen Örtchen Bethanien. Da gab es ein Festessen zu seinen Ehren, weil er hatte in diesem Bethanien eins seiner krassesten Wunder vollbracht. Er hat nämlich den schon Toten, der Leichnam stank sogar schon, Lazarus, von den Toten zum Leben auferweckt. Und natürlich, die Leute sind dahin gepilgert und wollten Jesus sehen und wollten diesen auferweckten Lazarus natürlich live sehen. Und so war es nicht verwunderlich, dass die Leute Jesus gefeiert haben. Als am nächsten Tag nach Jerusalem gegangen ist, haben sie ihn gefeiert. Das hat sich natürlich sehr, sehr rumgesprochen. Aber doch hat die Geschichte etwas sehr Besonderes. Jesus, der sonst als Wanderprediger umhergewandert ist, immer zu Fuß, also selbst die Jesus-Sandalen haben sich ein bisschen unseren heutigen Sprachgebrauch gehalten. Jesus, der sogar selbst auf dem Wasser läuft, anstatt ein Boot zu nehmen. Immer dieser laufende Jesus, der reitet jetzt. Er reitet ein in die Hauptstadt Jerusalem. Umgeben von einer riesigen, jubelnden Menge, die mit Palmzweigen zuwedeln, genauso wurden früher in der Antike siegreiche Herrscher gefeiert, wenn sie nach Hause in ihre Heimat kamen. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ein siegreicher Herrscher natürlich auf seinem Kriegswagen mit Rossgespann einherfuhr und Jesus auf einem Eselfohlen, einem Eselbaby, so einem kleinen. Die Menge ruft ihm zu, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Sie empfingen ihn als ihren König. Und nur ein paar Tage später wird Jesus genau dafür von den Juden, von den Obersten angeklagt und Pilatus verhört ihn dazu und fragt ihn ganz direkt, Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet ihm, ich habe es euch auch mitgebracht, diese Stelle, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Der Palmsonntag soll uns also nichts weniger in Erinnerung rufen, als dass Jesus unser König ist und wir ihn als unseren König empfangen und bejubeln sollten. Also Jesus zu unserem König zu machen. Das Konzept König und Königreich, das ist uns als Deutsche im Jahr 2020 natürlich etwas fremd, aber Jesus redet sehr, sehr viel vom Reich, vom Himmelreich, redet davon, dass er selbst ein König ist und es macht es sehr, sehr deutlich, dass in der Bibel das Königreich und das die Königherrschaft Jesu eine sehr, sehr zentrale und wichtige Stelle einnimmt. Und deshalb möchte ich in dieser Predigt einmal diesen Fragen nachgehen. Ich habe sie euch mitgebracht, das sind so meine Punkte. Die erste Frage: Was bedeutet es, dass Jesus König ist? Und was für ein König ist Jesus? Ich meine, er reitet auf einem Eselsfohlen, sagt er, ist irgendwie, sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Was hat es damit auf sich? Und die Frage, wie kann ich Jesus als meinen König empfangen? Und passend zum lateinischen Wort Corona, was ja übersetzt Krone oder auch Kranz bedeutet, habe ich meiner Predigt deshalb den Titel gegeben: Wem setzt du die Krone auf? Griffiger fand ich eigentlich meinen ersten Titel, hat Jesus Corona, aber ohne Kontext wäre der ein bisschen missverstanden worden. Deshalb also, wem setzt du die Krone auf? Und dann gleich zur ersten Frage, was bedeutet es, dass Jesus ein König ist? Also wenn wir das Wort König hören, dann denken die Frauen wahrscheinlich zunächst an den Mexit. Ja, also Meghan und Harry haben die Royals verlassen. Und die Männer, woran denken die Männer? Die denken natürlich an Köpi. Genau, okay, und ich weiß, wenn ihr jetzt hier live vor mir sitzen würdet, wird es Kommentare aus den ersten Reihen hageln und natürlich zu Recht. Ich entschuldige mich direkt für diese sehr geschlechtsspezifische Pauschalisierung. Es gibt natürlich auch Männer, die sofort an Meghan denken und Frauen, die Durst bekommen. Aber unsere Vorstellungswelt von einem König, die hilft uns nicht so richtig weiter, wenn es darum geht zu verstehen, was es heißt, dass Jesus für uns König sein möchte. Und was Jesus für ein König ist. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir dort zwei Dimensionen von Jesu Königherrschaft. In der Offenbarung des Johannes finden wir dieses bildgewaltige Beschreibung von Jesus als König. Ich habe die euch auch mal mitgebracht, die ist echt ziemlich heftig. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, also hier ist von Jesus die Rede, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Also diese epochale Bildergewalt, die beschreibt Jesus hier als den König aller Könige, der gegen alles Böse und gegen all das Unrecht in den Kampf zieht und die Völker regiert und die Völker richtet. Und diese Dimension, die war und ist immer noch sehr, sehr wichtig für die verfolgten Christen. Für die Christen, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden, die gefoltert werden, die getötet werden, als Märtyrer sterben. Für solche Christen schreibt Johannes diese Worte, diese Offenbarung. Und auch heute gibt es immer noch Länder, in denen Christen verfolgt werden. Und für sie, wahrscheinlich für uns alle, aber für sie ganz besonders ist es eben super wichtig, diese Dimension von Jesus als dem Weltenregenten zu bekommen. Diese Sicht zu haben, Jesus ist Sieger. Er hält die Welt in seiner Hand. Es ist ihm nicht entglitten, was hier passiert an Bösem und Unrecht. sondern das Unrecht wird besiegt und wird bestraft werden. Es herrscht ein Kampf, ja, in der geistlichen Welt und auch in der hier sichtbaren Welt, in den Ländern. Aber Jesus triumphiert. Er triumphiert über alles Leid, über alles Unrecht. Er ist der König der Könige. Für mich in Deutschland ist diese Sicht von Jesus aber ein bisschen schwer zu fassen. Es ist schwer greifbar. Es ist für mich sehr, sehr abstrakt. Ja? Gott ist für mich in diesem Fall irgendwie, ich bin so irgendwie untertan, Jesus ist König. Es ist so weit weg. Gott ist so distanziert von mir. Und zumindest in diesem Moment hat es irgendwie echt sehr, sehr wenig mit meinem Alltag zu tun. Es gibt aber auch noch eine zweite Dimension der Herrschaft Jesu. Und diese Dimension, die spricht ganz, ganz praktisch, so praktisch in meinen Alltag, dass es jetzt echt persönlich wird. Zumindest für mich, vielleicht geht es euch auch so. Ich habe euch eine Stelle aus dem Galaterbrief mitgebracht. Ich habe den Text ein bisschen gekürzt, aber es lohnt sich, den mal ganz zu lesen. Da heißt es, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und dann zählt er auf: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. Und vieles andere, was genauso verwerflich ist. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Uiuiui, das wird jetzt ganz schön persönlich hier. Gott will nicht nur der König der ganzen Welt sein, sondern Gott will auch der König meiner Welt sein. Der König meines Lebens, meines, wo doch eigentlich ich der König bin, wo eigentlich ich bestimme. Und genauso haben, glaube ich, echt viele Menschen davor Angst. Beziehungsweise sie haben keine Angst davor, sie haben eigentlich keinen Bock darauf. Ja? Wir haben keinen Bock auf eine Religion, die mir irgendwelche Dinge vorschreibt, wie ich jetzt mein Leben zu führen habe. Wir haben keinen Bock auf einen Gott, der mir die ganze Zeit irgendwelche Dinge verbietet, die mir Spaß machen. Das ist wohl tatsächlich das Bild, das echt viele Leute über diesen Gott der Bibel haben, gerade wenn man Gott als König sich irgendwie vorstellt. Ein Gott, der Gebote erlässt, der Verbote vor allem erlässt, an die sich dann alle dran zu halten haben. Und die Kirche ist dafür da, den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie sich eben nicht an diese Gebote halten. Aber was ist denn gegen ein bisschen Ausschweifung zu sagen? Gegen ein bisschen Trunkenheit? Das macht doch Spaß, wenn es keinen stört. Wo ist das Problem? Eifersucht, Neid, ja, das gehört doch zum menschlichen Leben dazu. Wir sind doch Menschen. Und die sexuelle Moral der Kirche, die ist auch irgendwie so vor der Aufklärung irgendwo stecken geblieben. Ich kenne diese Gedanken nur allzu gut. Da kommen aus meinem eigenen Köpfchen, habe ich selber aufgeschrieben hier. Aber mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Bild von Gott falsch ist. Wenn ich diesen Text aus dem Galaterbrief, den wir gerade gelesen haben, richtig verstehe, dann geht es Gott um was ganz, ganz anderes. Ich glaube, wenn wir Jesus fragen würden, Jesus, fass doch mal mit einem einzigen Wort zusammen, was wünschst du dir für mein Leben? Mit einem Wort. Ich glaube, Jesu Antwort wäre Freiheit. Freiheit. Ich habe euch, das ist so oft in der Bibel kommt es vor, ich habe euch die prägnantesten Verse dazu mitgebracht, die ganz kurz sind. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Freiheit ist das höchste Gut unserer Demokratie. Eine politische Freiheit, für die William Wallace, kennt ihr vielleicht aus dem Film Braveheart, sogar bei seiner Hinrichtung noch gekämpft hat und diese Freiheit proklamiert hat. Aber so wahr wir in Deutschland alle Freiheit genießen, so wahr ist auch gleichzeitig das Zitat von dem Schriftsteller und Philosophen und Theologen Johann Caspar Lavater, der sagt, Der Mensch ist frei wie ein Vogel im Käfig. Wir haben alle äußerlichen Freiheiten, die man sich nur vorstellen kann. Gut, jetzt in der Corona-Krise haben wir manche Freiheiten ein bisschen eingeschränkt, zur Gesundheit der Leute. Aber was unsere Freiheit viel mehr einschränkt, ist nicht äußerliche Umstände, sondern sind innere Gebundenheiten, sind innere Unfreiheiten. Und viele Menschen spüren das auch in ihrem Herzen. Ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen, hat der Mensch einen freien Willen oder nicht. Das ist aus meiner Sicht eine sehr theoretische, philosophische Diskussion. Sondern ich möchte einfach mal in die Realität schauen. Was ist denn eigentlich so? Und das ist, glaube ich, das, was Jesus auch interessiert. Wenn ich meinen Alltag schaue, ja, natürlich ist mein Wille nicht frei. Natürlich sind meine Gedanken nicht frei. Ist mein Handeln nicht frei. Denn viele, viele Dinge haben echt Macht in meinem Leben. Manchen Dingen gebe ich ganz bewusst Macht und Macht ist auch nicht per se irgendwas Schlechtes. Ja? Ich gebe meiner Frau bewusst Macht über mein Leben, weil ich mit ihr verheiratet bin. Aus Liebe lasse ich sie mein Leben mitbestimmen, natürlich. Aber es gibt auch Dinge und Menschen, denen wir eben nicht bewusst diese Macht geben, aber die mit Macht über unser Leben bestimmen. Das kann Angst sein, die mich vielleicht übervorsichtig macht. Das kann eine Krankheit sein, die mein ganzes Leben bestimmt, weil ich nur noch darauf aus bin, gesund zu werden. Das kann die Nachrichtenflut über Corona sein, die mich irgendwie lähmt. Das kann aber auch mein Chef sein, der mich wütend macht. Das kann mein Arbeitskollege sein, der mich mobbt. Wir sind oft abhängig von den Meinungen anderer Menschen, von den Konventionen in dieser Gesellschaft, von den Erwartungen der Eltern vielleicht, diesen Drang, gefallen zu wollen den Menschen. Aber auch von unserer eigenen Lebensprägung, von negativen Denkstrukturen, die uns irgendwie klein halten oder natürlich auch von stofflichen Abhängigkeiten oder. Es gibt so viele Dinge, unzählige, die uns innerlich echt gefangen nehmen können. Und wie gesagt, nicht jede Macht ist negativ. Es gibt auch Unfreiheiten im Sinne von Erwartungen, von Beziehungen oder auch von Gesetzen, die uns sehr, sehr positive Dinge geben, wie Orientierung, Gemeinschaft, Werte und Sicherheit. Aber oftmals haben Unfreiheiten wirklich sehr, sehr negative Folgen für unser Leben. All diese negativen Dinge nennt die Bibel Sünde im Sinne von einer Zielverfehlung. Also wir verfehlen das Ziel, frei zu sein und Freiheit zu leben. Innere Freiheit. Und Jesus weiß, dass es meistens die Dinge sind, die innerlich in uns passieren, die uns unfrei machen und nicht die äußerlichen Begebenheiten. Und die dann auch zu schlechten Taten und zu schlechten Handeln führen. Die uns klein halten, die uns davon abhalten, die Person zu sein, die sich der Schöpfer Gott ausgedacht hat, als er uns erschaffen hat. Und von diesen negativen Mächten möchte Jesus uns befreien. Davon spricht Paulus in unserer Stelle im Galaterbrief, wenn er von diesem Kampf zwischen dem Geist Gottes und der menschlichen Natur spricht. Ausschweifung, Trunkenheit, Neid, Eifersucht, Rechthaberei, Feindseligkeit, Schamlosigkeit, sexuelle Unmoral, das sind die Dinge, die uns gefangen halten. Oder zumindest die aus unserer inneren Unfreiheit resultieren. Jesus möchte nicht, dass wir von negativen Mächten jeglicher Art beherrscht werden. Er möchte unser König sein. Er möchte die Macht sein, die uns Freiheit gibt. Nicht als ein willkürlicher Herrscher, der uns einfach unter ein neues Joch zwingt, sondern als ein Herrscher, der so ganz anders ist. Und das führt mich zu der zweiten Frage, die wir uns anschauen wollen. Was für ein König ist Jesus? Und keine Angst, die erste habe ich sehr ausführlich beantwortet, jetzt geht es einiges schneller mit dieser Frage. Kommen wir wieder zurück zum Palmsonntag, zu unserem Bibeltext aus der Johannesstelle. Jesus wird gefeiert mit Palmwedeln. Ja? Die Leute, die Menge ruft ihm zu und jubelt und feiert ihn. Aber Jesus fährt nicht auf einem Kriegsgespann mit Rossen vorne hin, wie ein siegreicher Herrscher, der in die Stadt einzieht. Solche Könige waren den Leuten damals in der Antike wohl bekannt. Die meisten Herrscher waren irgendwelche willkürlichen, gewalttätigen Despoten. Wenn man nur an Herodes denkt, zu der zur Zeit Jesu, als Jesus geboren wurde, in Jerusalem König war, das war absolut grauenhaft, was die Leute erleben mussten. Er hat, als Jesus geboren wurde und er dann Angst hatte, kennt ihr vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte, um seinen eigenen Platz, seinen eigenen Thron, hat er alle Babys von 0 bis 2 Jahren einfach mal töten lassen. Solche Könige haben die Leute damals vor Augen gehabt. Aber Jesus reitet auf einem süßen Eselsfohlen. Auf einem süßen Eselbaby reitet der da schön ein. auf einem kleinen, schwachen, süßen Eselbaby. Und Johannes weiß, und er schreibt es in seinem Evangelium, dass schon im Alten Testament der Prophet Zacharja genau das so vorausgesagt hat. Habe ich die Stelle hier nochmal mitgebracht, haben wir gerade schon gelesen. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Jesus ist kein König, der mit Willkür regiert und Furcht und Schrecken verbreitet. Nein, Jerusalem, das Volk von Zion, dem wird zugesagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Jesus reitet nicht auf einem Eselsfohlen. Die Krone, die Jesus trägt, die ist nicht aus schwerem Gold und Diamanten, sondern die ist aus Dornen, die ihm die Soldaten auf den Kopf drücken. Sein Thron ist das Kreuz, an das er genagelt wird. Über ihm das Schild in allen Sprachen zu lesen, Jesus, König der Juden. Sein Gewand ist sein eigenes Blut. Er lässt sich bespucken, er lässt sich ins Gesicht schlagen, er lässt sich auspeitschen. Und in diesem Moment betet er sogar noch für seine Henker, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist kein normaler König. Und er sagt selbst, ja, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Jesus kämpft nicht gegen das Römische Reich, wie es viele Juden sich gewünscht hätten. Er kämpft gegen geistliche Mächte. Er kämpft gegen Unrecht, er kämpft gegen Böses, er kämpft gegen den Tod. Und da, wo alle Welt denkt, jetzt hat er verloren, jetzt hat er es richtig verkackt, alles ist vorbei, da erringt Jesus seinen größten Sieg. Dort am Kreuz. Dort am Kreuz erlöst er die Menschheit aus ihrer Gefangenschaft, aus der Sklaverei der Sünde. Er bezahlt ihre Schuld und erlöst sie damit aus dem Bann des Bösen und sogar er überwindet den Tod. Er macht die, die an ihn glauben, zu seinen eigenen Kindern. Er schenkt ihnen seinen Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, heißt es in der Bibel. Und die Bibel macht deutlich, das Leben mit Gott, das Leben im Geist ist ein völlig neues Leben. Die Bibel gebraucht da Worte wie ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Wir sind wiedergeboren im Geist und durch Geist. Jesus hat im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben dafür gegeben, damit wir uns nicht mehr den Mächten, die in dieser Welt herrschen, unterwerfen müssen. Damit wir frei sein können von Schuldgefühlen, von Ängsten, von irgendwelchen negativen Denkstrukturen, die uns gefangen halten, die uns klein halten, von der Meinung anderer Menschen, ja von allem echt, was uns kaputt macht und was uns die Freiheit raubt. Die Frage ist nur, wem setzt du die Krone auf? Wem geben wir Macht über uns, über unsere Gedanken, über unser Herz, über unser Handeln? Geben wir dem Arbeitskollegen, der mich mobbt, der mich einfach nur fertig machen will, Macht über die Gedanken und mein Herz? Nicht, dass da falsche Gerüchte aufkommen, meine Arbeitskollegen hier, die mobben mich nicht. Tim, Jonathan, das ist nur ein Beispiel. Wenn wir frei werden wollen, ist es, glaube ich, die wichtigste Frage, wem geben wir Macht über uns? Denn die Galaterstelle von gerade eben, die sagt sehr deutlich, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wie lasse ich den Geist Gottes mein Verhalten bestimmen? Wie mache ich das? Wie setze ich dann Jesus jetzt eigentlich die Krone auf? Das ist Frage Nummer 3 und die letzte Frage. Wie kann ich Jesus als meinen König empfangen? Und die Antwort ist leicht. Schnapp dir ein Palmenblatt. Vielleicht hast du zu Hause eine Juckerpalme in deiner Bude stehen und dann wedel und jubel Jesus zu und empfang Jesus als deinen König. So einfach ist das. Einfach mit einem Palmenblatt. Na, was will ich damit sagen? Jesus als meinen König zu empfangen, ihm die Macht über mein Leben zu geben, das ist im Grunde das ganze Leben als Christ. Ja, das Leben aus dem Geist Gottes heraus. Das umfasst alles. Du könntest dir alle Predigten dieser Welt angehört haben und tausendmal die Bibel durchgelesen haben und es wäre trotzdem noch auf jeden Tag immer wieder dieser neue Kampf zwischen Geist und meiner menschlichen Natur. Immer wieder diese Herausforderung, jeden Tag neu zu entscheiden, Jesus sei du der König meines Lebens. Ich setze dir die Krone auf. Du darfst bestimmen in meinem Leben, denn du allein schenkst mir die Freiheit, nichts anderes. Es passiert mir immer wieder, jeden Tag aufs Neue, dass ich in Unfreiheiten reinrutsche oder dass ich aus manchen Unfreiheiten noch gar nicht wieder rausgekommen bin. Und es passiert, dass ich Jesus eben nicht in allen Lebensbereichen die Macht gebe, sondern die Macht vielleicht gerne selber behalte oder die Macht sogar anderen Menschen gebe oder vielleicht sogar dem Bösen, dem Teufel. Aber der erste Schritt und auch der Schritt Nummer 138, der ist immer, Jesus mein Leben zu geben und Jesus zu sagen, komm du in mein Leben. Es ist einfach zu tun. Einfach schnapp dir ein Blatt und jubel Jesus zu und empfang ihn, bete zu ihm und sag zu ihm, Jesus, hier bin ich, hier bin ich. Komm du in mein Leben, mach du mich frei. Ich gebe dir die Macht, du sollst mein König sein, dir will ich die Krone aufsetzen. Und Jesus sagt in der Bibel uns zu, wer mich so empfängt, ja, bei dem komme ich doch gern vorbei. Bei dem komme ich echt gerne vorbei. Das sagt er uns zu. Und mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich möchte es jetzt ganz praktisch machen und genau dafür beten. Und du kannst dieses Gebet zu Hause in deinem Wohnzimmer gern zu deinem eigenen Gebet machen und einfach mitbeten, Jesus in dein Leben einzuladen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein König bist, dass du der König der ganzen Welt bist, aber dass du der König meines Lebens sein möchtest, weil du weißt, es gibt nichts Besseres für mein Leben. Du schenkst die Freiheit. Du bist die Freiheit. Du hast dein Leben gegeben, um uns diese Freiheit zu erkaufen. Du schenkst die Freiheit vom Tod, auf das wir ewiges Leben haben dürfen. Und du schenkst uns auch Freiheit von allen Mächten, von allen menschlichen, irdischen, meiner eigenen Macht, die mich oft kaputt macht, meinen schlechten Gedanken, meinen Ängsten, mein alles, davon schenkst du die Freiheit. Und Jesus, wir wollen dir unser Leben geben. Wir wollen dir sagen, Jesus, sei du unser König. Wir lieben dich. Wir sind dir unglaublich dankbar, dass du uns befreit hast am Kreuz. Und das wollen wir feiern. Wir wollen dich bejubeln. Wir wollen dich einladen, dich empfangen als unseren König. Bitte komm du in unser Leben. Wir wollen jeden Lebensbereich dir hingeben und sagen, du darfst bestimmen. Dein Geist soll mich leiten und führen. Amen.